Orden on Air. Der Podcast der Ordensgemeinschaften Österreich.
Herzlich willkommen zum Podcast der Ordensgemeinschaften Österreich. Mein Name ist Renate Magal und heute bin ich zu Gast im ältesten Benediktinerkloster im deutschsprachigen Raum, nämlich in der Erzabtei St. Peter bei Erzabt Corbinian Birnbacher. Bei uns ist auch der Leiter des jüngsten Benediktinerklosters in Österreich, Bruder Thomas Hessler aus dem Europakloster Gut Eich. Was eint die beiden Geschwisterklöster mit dem großen Altersunterschied? Was unterscheidet sie? Ist die Benediktsregel heute noch aktuell und mit welchen Herausforderungen sind die beiden Klöster in heutigen Zeiten konfrontiert? Ich bin schon gespannt und sage ein herzliches Willkommen meinen beiden Gesprächspartnern, Erzabt Corbinian Birnbacher und Bruder Thomas Hessler. Die Erzabtei St. Peter hier in Salzburg wurde im 7. Jahrhundert, ganz genau im Jahr 696 gegründet. Das Europakloster Gut Eich am Wolfgangsee, nicht weit von hier, wurde im 20. Jahrhundert, ganz genau 1993 gegründet. Eines hat also schon über 1300 Jahre am Buckel, das andere ist erst 30 Jahre jung. Was waren die jeweiligen Beweggründe zur Gründung? Wie unterscheiden sich die Gründungsgeschichten? Magst du beginnen, Corbinian?
Ja, was den heiligen Rupert, den Gründer unseres Klosters, bewogen hat, seine Heimat im Rheinhessen zu verlassen, das wissen wir nicht. Es ist vermutlich die Sehnsucht, eben zu missionieren. Er ist in den wilden Osten gegangen, um hier in Salzburg, in Juvavum, eine alte Römerstadt, eben das Evangelium zu verkünden. Das ist jetzt ganz einfach gesagt. Die Wirklichkeit ist etwas komplexer. Es ist ja nicht so, dass hier noch keine Christen waren, aber vermutlich waren es Arianer und sie mussten sich dann natürlich irgendwie anklinken an die große Kirche. Und das dürfte wohl der Grund sein. Aber das ist weder von uns selber oder vom heiligen Rupert selber ausgegangen, als vielmehr von den Herrschergestalten damals, nämlich von Herzog Theodor aus dem Geschlecht der Agilolfinger.
Wie war das bei euch, Bruder Thomas? Braucht man nicht so weit zurück.
Nach 1300 Jahren wird es vielleicht auch eine Vermutung sein, aber es ist ja nicht so lange her und es hat was mit dem Fall der Berliner Mauer zu tun, wo die Frage war, was können wir als spirituell Lebende einen Beitrag leisten für ein zusammenwachsendes Europa, einen friedlichen. Und da war die Idee von unserem Gründungsprior, Pater Johannes von der Abtei Metten in Niederbayern, mit einer Gruppe von 10 Studenten zu überlegen, was können wir denn für den Beitrag leisten. Und da war eben die Idee, ein Kloster zu gründen auf der innerdeutschen oder deutsch-polnischen Grenze. Das hat sich nicht realisieren lassen. Bis 1992 haben wir gesucht, von 89 weg. Und dann haben uns Franziskanerinnen von Au am Inn, das ist drüben bei Altötting, Mühldorf, ihr Kinderheim angeboten, was sie seit 50 Jahren im Salzkammergut hatten, in St. Gilgen am Wolfgangsee. Und da sind wir dann hingekommen, mit der Idee eben einen spirituellen Beitrag zu leisten. Und Europa wächst zusammen, wenn jeder eine gute Nachbarschaft lebt. So entsteht Europa von alleine, aber mit den Nachbarn gut zusammenzuleben, ist oft eine sehr große Herausforderung. Da kommt man ja an gemeinsame Grenzen. Und deswegen ist das ein tagtägliches Bemühen, vor allem mit den Nachbarn unterm eigenen Dach, mit den eigenen Mitbrüdern, mit den Mitarbeiterinnen, die ins Haus kommen, den Gästen. Und da setzt eigentlich ein gemeinsames, friedliches Miteinander an, was auf der Grundlage von Spiritualität gelebt wird. Das war so unsere Vision, aber die eigentliche Auftrag unseres Klosters heißt es, wenn ein Kloster gegründet wird, kann es sich den Auftrag nicht selber geben, sondern die ersten Gäste, die in ein Haus kommen, sagen, wo es lang geht fürs Kloster. Und das ist eigentlich eine ganz spannende Perspektive. Das hat unser Pater Johannes gesagt, weil er kommt aus einer Abtei, die im 19. Jahrhundert relativ viel Klöster in Amerika gegründet haben. Und da war das immer noch irgendwie so in der Erzählung, im Kloster drinnen, dass die Gäste einem sagen, was der Auftrag eines Klosters, die ersten Gäste. Und wir waren gerade mal 3 Tage da und dann läutet es an der Tür und dann stehen 2 Wallfahrer aus Linz, Priesterseminaristen, und die fragen, wo denn hier der Weg nach St. Wolfgang ist, über den Falkenstein. Sie machen eine Pilgerschaft und suchen einen Weg Und ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was der Falkenstein ist. Ich bin nicht von hier. Ich bin aus dem südlichen Niederösterreich. Ich kenne die Gegend gar nicht hier. Und dann sagen sie, ja, ihr seid doch ein Kloster. Ich habe gesagt, seit 3 Tagen. Schon ein Schild draußen hingehängt gehabt. Und kommt der Johannes dazu und sagt, das ist unser Auftrag. Auch wenn wir den Weg nicht wissen, der Weg ist da. Und unsere Aufgabe ist, mit Menschen nach Wegen zu suchen. Und die Frage, wie kann ich sinnvoll leben, versöhnt leben, heilsam leben, befriedet leben und sie dazu begleiten. Und das ist wirklich so nach wie vor, glaube ich, für jedes Kloster der Grundauftrag, seelsorglich für die Menschen da zu sein, um nach Wegen des Friedens zu suchen.
Das ist ja auch vor 1300 Jahren nicht anders gewesen. Es ist nicht die Intention gewesen, ein Kloster, so wie wir es uns halt heute vorstellen, einfach mit festen Mauern herum zu gründen, sondern die ersten Mönche haben ihr einfach Basics geleistet, Aufbauarbeit, Kulturarbeit, Missionsarbeit. Also Mönche von hier, obwohl Benediktiner ja an sich eigentlich die Ortsstabilität kennen, sind ja bis nach Pannonien, also an den Plattensee, bis zu den Slawen, bis in die Slowakei, nach Nitra gekommen und haben überall ihre Spuren hinterlassen, haben auch Kirchen gegründet und so das Christentum eigentlich auf eigene Beine gestellt. Es gibt ja hier 2 Missionsbewegungen. Das eine ist eben eher von Konstantinopel ausgehend, Cyril und Method, und das andere ist eben vom Westen her. Und bis man dann eben wieder an die Grenzen kam, und dann war das mit der Nachbarschaft nicht mehr so einfach, sondern das war dann die sogenannte verfreundete Nachbarschaft, wo sich dann also die Byzantiner und die Lateiner also ziemlich in die Wolle geraten sind. Ja.
Spannende Gründungsgeschichten. Vieles vereint euch. Manches ist doch anders. Wenn man jetzt über 1000 Jahre, also mehrere Jahrhunderte, durchgängig hier in Salzburg als Benediktinerorden wirkt. Ist das für den aktuellen Erzabt, also für dich, Corbinian, sicher auch eine große Verantwortung, die du da zu stemmen hast? Hast du manchmal schlaflose Nächte aufgrund der Verantwortung für so ein jahrhundertealtes Traditionsunternehmen, wenn man es so nennen mag?
Ich habe keine schlaflosen Nächte, aber ich habe vielleicht kurze Nächte. Das ist einfach ein unglaubliches Erbe, ja, das man natürlich mit einer gewissen Verantwortung auch weitertragen, weiterentwickeln muss. Ich habe mich eben entschieden, in dieses Kloster zu gehen. Ich wusste eigentlich nicht, warum wirklich. Das ist mir so passiert, wie ich das gerne formuliere. Aber natürlich im Laufe der Jahrzehnte, die ich jetzt im Kloster sein darf und jetzt auch mittlerweile schon ein Jahrzehnt in der Leitung, ist es in erster Linie ein Hinhören auf die Zeit, mit den Menschen hier vor Ort zu leben. Das ist eine ganz besondere Situation, mitten in einem Touristen-Hotspot und in der Nähe des Festspielhauses. Und ja, da laufen viele Fäden zusammen. Das kann spannend sein, das kann natürlich auch manchmal nervig sein. Für mich ist das Entscheidende, dass wir als Gemeinschaft gemeinsam auch den Weg suchen und dass wir nicht zu gestalterisch sind, sondern uns inspirieren lassen. Ja. Das sehe ich als den Willen Gottes oder das Leiten des Heiligen Geistes in dieser Gemeinschaft. Und ja, so haben wir uns entwickelt und so dürfen wir auch wachsen und einfach weitergehen. Es mag sein, dass viele Leute vermuten, also das ist so schwierig, so ein Erbe und die Kirche im Allgemeinen. Also das sehe ich überhaupt nicht so. Vor allem, weil ich diese lange, über 1000-jährige Geschichte im Blick habe, kann ich sagen, da gab es schon viel problematischere Leute in der Leitung oder in den Klöstern. Wir waren schon einmal ganz wenige Mönche, dann waren wir mal ganz viele. Erfolg ist keiner der Namen Gottes, heißt es im Koran oder so, habe ich mir mal sagen lassen. Und außerdem, wie bemisst sich das? Ja? Ist man ein großes Kloster, weil man bedeutend ist, oder sind die zwei oder drei, wie uns das Evangelium verheißt, die eigentlichen? Ja? Also ich sehe da überhaupt keinen Unterschied zwischen einem großen oder einem kleinen Kloster oder sogenannten großen oder sogenannten kleinen Kloster. Da ist viel Eigendynamik drin und es geht mehr darum, ob man Vertrauen hat in die Menschen, die halt wirklich da sind, ja, ob man ihnen etwas zutraut, dass sie auch etwas bewegen können und nicht von vornherein schon Erwartungen hat, die vermuten lassen, ja, wenn das und das nicht geschieht, dann ist das Unternehmen gescheitert. Ja. Also da, glaube ich, gibt es keinen Unterschied. Also
immer offen für Neues.
Ja.
Und sehen, was kommt.
Und vor allem, was alles schon gewesen ist und was man eigentlich überlebt hat. Ja. Also es geht nicht nur ums, dass man halt immer noch da ist, ja, aber sondern dass jede Zeit ihre Fragen hat, jede Zeit ihre Herausforderungen hat und dass dann tatsächlich das, was Bestand hat, das, denke ich, ist dann auch das, was Gottes Wille ist. Ja. Aber ich würde das nicht in eine moralische Kategorie hineindrängen. So. Also, wenn das nicht ist, dann ist es nicht gut oder so. Ja.
Was bedeutet es für dich persönlich, über so viele Jahrhunderte, dass die Erzabtei hier wirkt oder auch für die Gesellschaft in Salzburg oder auch weitergedacht?
Für mich ist es eher entlastend und nicht so sehr belastend, weil ich immer darauf verweisen kann, da waren schon viel Dümmere am Werk oder viel Gescheitere und haben es auch nicht gemacht. Also ich sehe das in der richtigen Dimension. Ich bin ein Steinchen im Mosaik, ja, trag vielleicht zur Klarheit des Bildes bei oder eben nicht. Ja. Oder ein anderes Bild, ich bin ein Glied in dieser Kette. Ich darf der 88. Abt dieses Klosters sein. Es ist doch eine ganze Menge. Und das Entscheidende ist nur, dass dieses Glied hält, ja, und eben diesen Halt auch weitergibt an die nächste Generation. Ja. Wir sind nicht unersetzlich. Es ist das Risiko genauso groß, dass wir aussterben wie bei allen anderen. Ist es ein ausgesprochener Glücksfall, dass wir halt diese Zeit, vor allem die Zeit der napoleonischen Kriege und der Säkularisation um 1800, dass wir das halt überlebt haben und geblieben sind. Ja. Also in einer Zeit, die geprägt ist von großen Transformationsprozessen, so wie das heute eben ganz klar erkennbar ist, da habe ich irgendwo so dieses sichere Gefühl, wir werden auch weiterhin Zeugen für das Evangelium sein. Es wird vielleicht ganz anders ausschauen, als sich das so mancher vorstellt, aber es ist vom Heiligen Geist und vom Evangelium geprägt. Das ist immer der Maßstab.
Bruder Thomas, bei euch, ihr habt 1993 das Europakloster Gut Eich gegründet. Es ist das jüngste Benediktinerkloster, haben wir ja schon gehört. Was war ausschlaggebend oder warum wart ihr überzeugt, dass es ein Europakloster Gut Eich braucht?
Also wie wir vor 30 Jahren angefangen haben, war es eigentlich ein Zeichen der Zeit, etwas für Europa zu tun. Und das ist auch heute noch so. Und war vor 1300 Jahren so. Also Benediktiner haben diesen Kontinent mit aufgebaut, mit geprägt. Gab natürlich auch Schattenseiten, muss man auch ganz klar sagen. Und eigentlich gründet sich ein Kloster alle 30 Jahre neu. So mit dem Erzabt Korbinian hat auch was Neues hier angefangen. Er hat in einer ganz schwierigen Zeit hier das Kloster übernommen und hat aber etwas jetzt an Raum geschaffen, wo ja auch viele Junge mittlerweile eingetreten sind. Bei uns ist auch jetzt 30 Jahre her und es ist auch ein Neuanfang. In der Leitung hat es jetzt auch eine Übergabe gegeben. Und von daher sind diese Fragen, wie etwas weitergegeben werden kann, aufgebaut werden kann, immer aktuell. Und hängt jetzt gar nicht so von 1300 Jahre ab oder 30 Jahre ab, sondern eben von diesen natürlichen organischen Wachstumsprozessen, die einfach in denen wir drinnen stecken.
Und die Zeichen der Zeit zu erkennen.
Die Zeichen der Zeit zu erkennen, genau.
Ihr seid beide Benediktinermönche und lebt nach der Regel des heiligen Benedikt. Diese Regel ist im 6. Jahrhundert entstanden, also auch schon ein paar Jährchen alt. Wie aktuell ist sie noch?
Ja, ich würde sie als sehr aktuell bezeichnen. Die Zeit oder die Epoche, in der Benedikt gelebt hat, hat auch genauso ihre Fragen gestellt. Es war die Zeit, als dieses große, mächtige, beherrschende Römische Reich in sich einfach zusammengebrochen ist. Zunächst schleichend, man muss sich ja wundern, dass das eigentlich so lange gehalten hat, aber irgendwann einmal war es hohl und es hat nicht mehr funktioniert. Benedikt ist angetreten, nicht um ein großes Kloster zu gründen oder gar einen Orden, sondern eine Idee, ein gemeinschaftliches Leben zu organisieren. So kann man es sehen. Was ich aber ganz besonders an der Regel des heiligen Benedikt schätze, ist, dass sie offen ist, dass sie nicht etwas einzementiert in der fälschlichen Meinung, das ist es jetzt und das gilt jetzt und wenn man das einhält, dann wird man also die Welt erneuern und natürlich ein neues, gefestigtes Reich aufbauen. Natürlich ist die Benediktsregel auch im Laufe der Jahrhunderte immer wieder instrumentalisiert worden, zum Beispiel für die große Kirchen- und Kulturreform rund um Karl dem Großen und Ludwig dem Frommen. Da hat man plötzlich gesagt, es dürfen nur noch zwei Ordines vorhanden sein, also das Mönchtum, und zwar nach der Regel des heiligen Benedikt, und das Kanonikertum, also das ist eher eine Priestergemeinschaft unter der Regel des Grodegang von Metz. Und man hat dazu zum Beispiel auch unter sein anderer Benedikt, Benedikt von Aniane, geradezu ein Musterkloster in Aachen errichtet, Inden. Dieses Kloster wurde besetzt mit den besten und prominentesten Mönchen aus ganz Europa. Und das Ganze hat nicht funktioniert.
Oh.
Benedikt rechnet von Anfang an mit den Schwachen und den Schwächen. Und er sagt ganz dezidiert, das, was ich in dieser Regel, in diesen 73 Kapiteln halt festgelegt habe, das ist nicht in Marmor gemeißelt, sondern wenn der Abt oder die Gemeinschaft der Meinung ist, man soll es anders machen, dann darf man es ruhig machen. Ja? Also es ist offen. Und das halte ich für eine ganz wichtige Eigenschaft. Darum gibt es diese Regel noch heute immer. Ist sie noch heute auch gerade für Leitungsaufgaben geradezu eine Fibel, welche Eigenschaften ein Zellerar, also ein Wirtschafter oder eben der Abt mitbringen muss, das halbwegs gelingt. Ja. Und ganz am Schluss dieser Regel sagt er, ja, das ist jetzt eine Minima Incohationis Regula, das heißt ein kleiner Anfang einer Regel. Also es ist noch gar nicht alles. Ja. Und so die Ermutigung, selber weiterzudenken, ja, selber offen zu sein, den Kern nicht aus dem Blick zu verlieren. Da geht es ja schon genau um diesen wichtigen Begriff Stabilitas, also Beständigkeit, dass man in diesen ganzen Umwälzungen, ja, nicht nur vor 1500 Jahren bei den alten Römern, sondern auch in der Gegenwart und immer wieder hat es solche Umwälzungen gegeben, dass man dort eben nicht die Orientierung verliert. Das wäre für mich so das wirklich Aktuelle an dieser Regel.
Das heißt, würdest du es auch allen Führungskräften empfehlen, das mal zu lesen, durchzuackern?
Es ist ein bisschen Mode geworden, sodass ich schon fast nicht mehr hören kann, weil man natürlich auch selber oft genau in diesem Fragenkomplex eben auch arbeitet. Ich werde zu vielen solchen Seminaren und Management Kursen eingeladen, um halt hier diesen Beitrag oder einen Teil davon zu übernehmen und ein paar Impulse zu geben. Das Wichtige ist, dass man den wesentlichen Kern weitergibt. Ja. Sollte so ein Seminar dazu dienen, dass man halt noch mehr Gewinnmaximierung dann lukriert oder so, dann wäre es falsch. Ja. Also es geht nicht darum, halt einfach die schlauere Strategie zu haben und die anderen zu übervorteilen, sondern wirklich zu sehen, alle sind eingeladen an diesen Tisch, alle dürfen Platz nehmen, alle gehören dazu und niemand wird ausgeschlossen. Ja. Das ist das ganz Wesentliche, dass die Schwachen, die Armen, die Kranken, die Pilger, davon ist überall die Rede in der Regel, dass die eine gewisse innere Sicherheit haben. Ja. Und die müssen deswegen jetzt nicht in ein Leistungsschema also eingebracht werden, sondern die dürfen so sein, wie sie sind und haben ihren Wert und ihre Rolle.
So wie sie sind.
Ja, und diese Wertschätzung ist das ganz Wesentliche ja, eigentlich, ja, diese Ehrfurcht vor dem Menschen und vor dem anderen ja, oder vor dem Fremden. Ja. Das ist urbiblisch ja, und eben auch urbenediktinisch. Ja.
Wie siehst du das, Bruder Thomas?
Ja, wenn du die Regel aufschlägst, da denkst du manchmal, oh Gott, und mach sofort wieder zu, weil du betrittst ein Brennnesselfeld. Also es gibt manche Sachen, heute mal wieder mittags die Stelle gehört, wo eben durch Rutenschläge Disziplin ins Kloster gebracht werden soll. Und dann denkst du schon, wenn das jetzt für Außenstehende hört, wird da noch irgendwie Gewalt verherrlicht. Gell? Wenn man liebt, dann züchtigt man. Gibt es ja auch in der Bibel den Spruch. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, immer zu sagen, Vorsicht, wie mit allen auch Alten. Ich habe schon teilweise meinen Großvater gar nicht verstanden, wenn der gesagt hat, du musst aufopfern. Du musst es aufopfern. War für mich schon fremd. Und die Regel ist ja noch viel älter als mein Großvater. Und gibt es natürlich Textstellen drinnen. Aber warum sie aktuell ist, weil sie für Männer geschrieben ist und weil Benedikt sagt, macht es miteinander. Und das ist schon ein Lernprozess, glaube ich, für Männer mehr als für Frauen. Macht es miteinander. Weil wir doch eher die Tendenz haben, brauche ich nicht. Das schaffe ich allein nicht, da brauche ich gar nicht um. Nein, ich frage lieber nicht. Also das ist schon wichtig zu sagen, tut es miteinander, tut es miteinander arbeiten, miteinander beten, miteinander reden, miteinander studieren, lernen. Also das ist Miteinander, diese Vollzüge, das ist nach wie vor aktuell, um wirklich ein Miteinander auch zu stärken. Und das Aktuelle für mich ist, was oft gar nicht mehr so bewusst ist, das hat die Joan Chittister, eine amerikanische Benediktinerin, so ganz pointiert benannt, warum diese Regel so durchschlagend war, weil sie einen Ort geschaffen hat, einen Raum geschaffen hat, der in der Spätantike einmalig war. Das Kloster waren die Orte, wo der freie römische Bürger und der römische Sklave dieselben Rechte und Pflichten hatten. Und so ist der römische Bürger am Feld gestanden und hat Handarbeit gemacht, was eigentlich in der Antike undenkbar war. Das war Sklavenarbeit. Und der römische Sklave konnte ja ein Abt werden. Undenkbar. Ja, der konnte ein Kloster leiten. Und diesen Raum der Gleichwürdigkeit, das ist auch heute ein Thema. Und das, was für mich das Kriterium der Gleichwürdigkeit ist, wirklich Handarbeit. Deswegen wird Mönchtum auch mit Handarbeit verbunden, weil in der Handarbeit wird diese Gleichwürdigkeit gestärkt. Wir lassen ja heute unser Geld arbeiten. Und das ist eigentlich auch Sklaverei in moderner Form, dass wir oft gar nicht wissen, wo kommt eigentlich der Mehrwert her, den wir da auf unserem Konto haben. Und da sagt Benedikt ganz klar, wert es wirklich Menschen, die auf Augenhöhe miteinander leben. Und deswegen ist dich sehr aktuell, die Regel.
Das höre ich auch so raus, ja.
Ja, aber man muss ja auch sagen, dass Benedikt da gar nicht so originell ist, sondern dass der Secessus in Patria, so heißt es, was der Bruder Thomas angesprochen hat, das war eben für die Oberschicht des Römischen Reiches gang und gäbe. Das berühmte Tusculum, wo man halt ja so ein bisschen eine andere Welt spielt. Ja, es ist leider ist es so fast vergleichbar mit dem Bauernhof, den sich die Königin Marie Antoinette in Versailles oder in der Nähe ihrer Schlösser eben hat errichten lassen, um wieder das Leben zu spüren, ja, um wieder das was durch überzogene Kultur eben verloren gegangen ist. Ja. Ich Das finde ich also ganz großartig, dass das aufgegriffen wurde. Es gibt ja verschiedene Ordensgründungen und Klostergründungen um Benedikt. Ja. Zum Beispiel das berühmte Cassiziacum, das war eine Art Bildungskloster, da hat man sich eben auch zurückgezogen und man hat dort eben halt dann Texte, Regeln gesammelt und drüber diskutiert. Aber das war natürlich alles in einer geschützten Werkstätte, wenn man so will. Ja. Also die waren natürlich ökonomisch abgesichert. Ja. So ist es eben auch leider gewesen. Ja. Benedikt langt so richtig in den Dreck hinein. Ja. Ich kann mich erinnern an einen ganz tollen Saga von dir, Thomas. Der wichtigste Ort im Kloster ist der Misthaufen. Ja. Und ich vermute zumindest, dass du das auch damit gemeint hast, dass man das Leben auch wieder spürt. Ja. Das ist ja sozusagen die Wachstumsspritze für einen Garten, so ein Misthaufen oder ein Komposthaufen. Ja.
Die Frage habe ich nämlich auch mit. Du hast bei der letzten Ordenstagung gesagt, der wichtigste Ort oder der wertvollste Ort ist ein Komposthaufen oder Misthaufen. Warum?
Also einerseits aus gartentechnischen Gründen, weil es einfach der Humus ist, den man dem Garten wieder zuführt und Nährstoffe hat und dadurch eben Energie, Kraft wieder in den Garten kommt. Und es ist einfach nachhaltig, weil es Kreislaufwirtschaft ist. Aber im übertragenen Sinn ist es ja auch, dass wir Klöster sollten eigentlich so Stellen sein, wo die Leute ihren Mist abladen können. Eigentlich das, was schief geht, wo man sagt, Scheiße, ja, das ist nicht wirklich gut gewesen. Und da gibt's genug. Wenn man 40 Jahre lebt, 50 Jahre, also ich habe mal so einen richtigen großen Misthaufen gebaut mit 40, da arbeite ich immer noch dran, ja, da gut damit umzugehen. Aber das ist auch der Nährboden fürs Wachstum. Ja, und deswegen ist es so wichtig, dass Menschen auch mit ihren Belastungen, mit dem, was an Schwierigkeiten ist, an Brüchen ist und so weiter, ins Kloster kommen und da eben gut damit umgegangen wird. Und ich habe ja neben dem Misthaufen auch die Hühner, also die produzieren ja auch ein bisschen was an Mist. Und wenn ich in der Früh da immer vorbeigehe, schaue ich mir mit unserem Komposthaufen an und das ist unser Schatz. Truhe, ja, ist wirklich unsere Schatzkiste. Und im Herbst tue ich dann mit unserem Gärtner dann gemeinsam den neuen Ansätzen. Also mit Mist umzugehen, braucht ein bisschen Erfahrung, auch eine gewisse Kunst. Ja. Und ist für mich immer ganz was Lebendiges.
Das ist wirklich ein gutes Bild, das uns ja beide im Kopf geblieben ist auch.
Erstens das und es trifft ja so wirklich das, was das spirituelle Wesen dieser Benediktsregel ist. Also sie unterscheidet sich ja auch dadurch, dass einerseits sehr oft das Wort rationabiliter, also vernünftig oder Vernunft vorkommt. Also der gesunde Hausverstand, den uns natürlich auch der liebe Gott mitgegeben hat, der darf angewendet werden, der muss nicht eingesperrt sein. So kann man ja Kloster auch missverstehen. Ja. Das ist leider auch oft gemacht worden. Ja. In Zeiten, wo es halt angeblich so viele Berufungen gegeben hat. Ich weiß nicht, ob man das immer auch so sagen kann. Oft war es einfach auch soziale Not, die halt Menschen, die überzählig waren, die man dann ins Kloster gedrängt hat oder für die Betroffenen selber war es ja oft dann sogar ein Weg der Emanzipation und der Befreiung aus Umständen, die alles andere als erfreulich waren. Vor allem nach Weltkriegen war das so, dass man die Männer einfach alle totgeschossen hat und die Frauen übergeblieben sind. Das ist auch, und das sage ich als Vorsitzende der Ordenskonferenz, wir haben ja doppelt so viele Ordensfrauen noch, ja. Es waren einmal drei- und viermal so viele als die Männer. Das ist einfach auch eine Posterscheinung nach einem Weltkrieg. Ja. Und es lehrt uns Also Vernunft ist eben nicht nur im Sinne der Aufklärung etwas Reines, ja, sondern Vernunft ist einfach auch gesunder Hausverstand. Und es lehrt uns vor allem eben auch Humanitas, Menschlichkeit, dass man eben mit dem Gescheiterten, mit dem Schwachen, mit dem in jeglicher Form Armen eben auch Großes bewirken kann oder dass Gott aus solchen Menschen etwas macht. Ja, da geht es jetzt nicht nur um die Karriere, die, was weiß ich, der arme Bauernbub im 18. Jahrhundert, der halt in einem Kloster erzogen wurde, das Talent wurde erkannt und plötzlich wird er durch die Wahl seiner Mitbrüder zum Reichsfürsten. Ja, das gab es ja nirgends, diese Aufstiegschancen. Ja. Das war für nicht wenige sicherlich auch ein Motiv. Ja. Aber es kommt letztlich immer darauf an, dass es die richtige Menschenkenntnis gibt. Ja. Und Benedikt kennt eben den Menschen sehr gut in seiner Schwachheit, in seinen Abgründen. Ja. Aber er gibt den Menschen auch nie auf, ja, dass er sagt, ja, da kann man halt nichts machen, aussichtslos. Nein, im Gegenteil. Also er bemüht sich, so dieses Pflänzchen, das man halt hegt und pflegt und mit viel Humus und Mist eben groß machen kann. Ja, und
mit viel Humor.
Ja, genau.
Feuchtigkeit. Also es braucht auch viel Wasser.
Ja.
Und ihr habt ja beide schon auch davon gesprochen, dass dem heiligen Benedikt wichtig war, dass die Mönche arbeiten. Also arbeiten hat dazugehört. Und diese bekannte benediktinische Tradition heißt ja ora et labora e lege. Also bete, arbeite, lies. Wie lebt ihr das konkret in euren Klöstern und habt ihr genügend Zeit zu beten, zu arbeiten und zu lesen?
Also unser ältester Bruder, der Bruder David Steindl-Rast, 97 wird er jetzt, fragt, und das ist wirklich toll, er ist ja wirklich ein alter, weiser Mönch, was liest du? Er fragt nicht, was arbeitest du, was betest du, sondern er fragt immer, was liest du? Weil das ist die Schwachstelle in unseren Strukturen, unserer westlichen Kultur. Wir sind schon ziemlich eingetaktet, arbeitsmäßig. Gebetsmäßig haben wir schon unser Pensum und da sind wir schon treu und so weiter. Aber was meistens zu kurz kommt, ist wirklich das Lesen. Und Lesen im umfassenden Sinn, nämlich Lernen, sich aus dem Erfahrungsreichtum anderer Erkenntnisse anzueignen, die wir fürs eigene Leben wichtig sind. Und deswegen fragt immer, was liest du denn? Und das geht querbeet. Also zurzeit, Bruder David übersetzt gerade das Tao Te Ching, und macht ein Kommentare dazu. Also der beschäftigt sich eben auch mit anderen Kulturen, anderen Sprachen. Und das ist immer ganz, ganz wach. Zum Beispiel hat er die 99 Namen Gottes aus dem Islam, hat auch ein Buch dazu geschrieben, wo viele Muslime sagen, seitdem ich das lese, komme ich viel besser klar mit diesen Namen, die halt oft sehr hoheitlich sind, der König ja, und der Allherrscher, und es geht immer höher und höher und hinauf. Und der Bruder David hat die Fähigkeit, eben das so in seiner Weise in eine Sprache zu bringen, die so heutig ist und wo die Menschen das auch nehmen können. Und da ist er mir schon auch ein Vorbild. Und wenn ich keine Zeit zum Lesen habe, dann steigt mir der Bruder David so vor meinem geistigen Auge auf und so als Klostergeist und fragt mir wieder, was liest du denn? Von daher, und das ist für mich der Gradmesser, ob diese Balance, die für uns Benediktiner ja ganz wesentlich ist, also dieses gute Maß in allem zu haben, nicht nur beim Bier die gute Maß oder das gute Maß, sondern in allem, weil das eben meistens zu kurz kommt.
Wie ist es bei dir?
Naja, es ist ja so, dass der heilige Benedikt zumindest in seiner Regel dieses berühmte oder am meist zitierte Wort ja gar nicht gesagt hat, sondern es ist nur eine gute Zusammenfassung dessen, was für Bereiche es eben gibt. Ja. Und da gibt es natürlich schon auch in den unterschiedlichen Jahrhunderten unterschiedliche Bewertungen oder Einseitigkeiten. Ja. Also das Mönchtum, so wie wir es halt idealisiert haben, das klinerzensische Mönchtum im 10., 11. Jahrhundert, das eigentlich zu einem einzigen Kultkloster verkommen ist. Also man hat dann nur noch die Psalmen feierlichst gesungen und das muss ganz großartig gewesen sein, wenn in drei Geschwadern in dieser größten Kirche des Mittelalters, in dieser Abteikirche von Cluny, drei Geschwader von Mönchen ununterbrochen das mit Klang erfüllt haben. Das ist wunderschön, ästhetisch, keine Frage. Ja. Aber es musste eben diese frühesten Zisterziensermönche geben, einen Robert von Molem, einen Bernhard von Clairvaux, die genau das natürlich dann auch angemahnt haben und gesagt haben, also da hat man sich jetzt auch irgendwo vergaloppiert. Ja. Also, und dann setzte also wieder die Gegenbewegung ein. In heutiger Zeit gebe ich dem Thomas völlig recht, ist vor allem die Stille und das Lesen, da gehört das Meditieren natürlich auch dazu, das Lernen. Es geht nicht nur um intellektuelle Wissensanhäufung, sondern um dieses Wissen eben auch sinnvoll zu nutzen. Und da braucht es Zeit, da braucht es auch Zeit, um dagegen zu fragen. Das ist leider in der gegenwärtigen Zeit das Erste, wo halt weggeschnippelt wird. Ja. Wir meinen, das und jenes alles tun zu müssen. Ja. Natürlich auch die Anfrage, der Seelsorgsauftrag, also alles Mögliche, das kann ja alles sein und es ist alles 100-mal berechtigt. Aber wenn ich diese Kernkompetenz eben in Frage stelle und wenn ich nicht dafür kämpfe, dass genau das gewährleistet ist, dann funktioniert es nicht. Wir haben in unserem Kloster tatsächlich einmal vor einigen Jahren die Hausordnung, die Tagesordnung eben geändert, dass wir wirklich eine halbe Stunde nichts anders machen können, als die Lesung in der Früh vor der gemeinsamen Messe haben. Das hat Wunder bewirkt. Ja. Natürlich gelingt es auch so nicht jedem, aber für mich persönlich und für viele andere Mitbrüder in unserem Kloster war das ein Befreiungsschlag, ja. Dass man aus dieser getakteten Zeit herauskommt und zur erfüllten Zeit kommt. Ja. Und da muss ich jetzt nicht viele Sätze lesen. Es reicht, wenn ich einen Monat lang über einen biblischen Vers nachdenke. Ja. Also, und das klingt jetzt ein bisschen lächerlich oder gar übertrieben, ist es aber nicht. Also das kann tatsächlich so sein. Und ich bin froh, dass das so ist, ja, dass ich da nicht wieder unter einem Druck bin, aber das musst du jetzt nur lesen und jenes und da hat der Papst wieder eine Enzyklika geschrieben und das und jenes und das müsst ihr alles jetzt so ad hoc. Das ist schon ein bisschen eine Unart unserer Zeit natürlich. Die Kommunikationsmittel haben sich radikal geändert und das hat uns letztlich in so eine Hektik hineingebracht. Ja. Und genau da sollen Klöster Andersorte sein. Ja. Sagen auch viele, ja, bei euch ist die Zeit stehen geblieben. Ja. Aber das heißt nicht, dass wir deswegen nicht modern werden oder nicht zeitaffin. Ja. Aber wie ich die Zeit bewerte, was ich hier einräume. Und das ist immer bedroht. Und ich bin froh, dass Benedikt genau dafür auch Zeiten in seiner Tagesstruktur vorgesehen hat.
Wenn ihr jetzt eure beiden Klöster so betrachtet, was wären die größten Gemeinsamkeiten und gibt es auch Unterschiede, die ihr identifizieren könnt?
Ja, schwarz und weiß.
Das können jetzt unsere Hörer nicht sehen, aber
Black and White.
Ja, genau. Wie ist es dazu gekommen? Gibt es da, weil ich kenne Benediktiner eher im schwarzen Habit.
Ja, genau. Sie sind normalerweise schwarz im deutschen Sprachraum. Es gibt aber auch weiße Benediktiner. In Italien Monte Oliveto bei Siena, die gehen schon immer weiß. Und die Camaldolenser gehen auch weiß. Und Missionsbenediktiner auch in der Mission sind oft auch weiß gekleidet. Also von daher ist das Weiß nicht ganz unbenediktinisch, aber nicht so vertraut. Das ist schon. Und wir haben uns fürs kleine Weiße entschieden, also das sieht man jetzt nicht, ja. Weil es auch praktisch ist, mit dem langen Habit, den Benediktiner normalerweise haben, das geht schon so in großzügigen Räumlichkeiten wie hier in St. Peter. So ist es auch angenehm und passend. Ja. Aber sobald ich mich ins Auto reinsetze, bin ich halt zerknittert. Und wir haben ja so einen leinen Baumwollstoff und der knittert natürlich noch umso mehr. Und es ist nicht wirklich praktisch, auch nicht schön. Und deswegen haben wir uns für diese kleine, kurze Variante entschieden, die es auch in anderen Klöstern gibt. Also es gibt auch andere Klöster, die diesen kurzen Habit eben als Arbeitshabit auch anziehen. Und das haben wir einfach eine Hose, wo jeder wählen kann. Am Sonntag haben wir schon den langen Benediktiner-Habit an. Das ist schon auch die Verpflichtung und diese Rückbindung auch in diese lange Tradition. Das kommt ja auch, das Gewand so aus der Antike mit dem langen Übergewand, die Tunika und als Schürze, das Kapulier. Man hätte jetzt nicht wirklich als Schürze hernimmt, aber dieser Stoffstreifen, den wir da drüber haben und das Wind- und Wetterschutz, Kapuze ist nach wie vor sinnvoll, so, wenn man sich halt am Sonntag ein schönes Dirndl anzieht, ja, ziehen wir uns auch dann den schönen alten Habit an, einen langen Kern, ja, hat ja auch, ist ja auch, schönes, ist ästhetisch schön, ja. Aber wir sind gut aufgenommen worden bei den Benediktinern vor fast 30 Jahren. Die österreichischen Benediktiner mussten noch den Rechtsrahmen dafür schaffen, dass wir da beitreten konnten. Aber das Gewand war da eigentlich nie Thema. Sie haben immer gesagt, und das ist das Gute am Benediktinerklöster, jedes muss ja für sich selbstständig sein. Also das macht auch so eine Selbstständigkeit aus und auch den Respekt voreinander, auch die Unterschiedlichkeit der Häuser dann, die man hat. Das ist benediktinisch und das hat mit, heute würde man sagen, Diversität zu tun. Also je diverser Strukturen sind, umso beständiger sind sie, lebensfähiger sind sie. Und ist nach wie vor bei uns so. Es war natürlich schon die Frage, warum müsst ihr denn als neues Kloster anfangen? Ja, das gibt es eh schon nur in Österreich. Österreich ist Klösterreich. Aber in Österreich war damals wirklich eine sehr große Offenheit, weil eben der eiserne Vorhang gefallen ist und auch die österreichischen Benediktiner sehr an der Stärkung der slawischen Kongregation auch beteiligt waren. Und da war einfach das Bewusstsein in Österreich schon da, Neuanfang ist möglich. Man kann etwas Neues anfangen und da haben uns damals die alten Abteien, so wie die Mutterkühe auf einer Weide, haben halt das junge Kalb dann so in ihre Mitte genommen. Ja, und manche waren da natürlich ein bisschen wohlwollender, der andere haben gesagt, ja, die sollen schon mal alleinig auf die Füße kommen, ja, das war auch gut. Ja. Aber grundsätzlich war ein großes Wohlwollen da und das ist auch heute noch und wir trotz der Unterschiedlichkeit, die einfach auch sichtbar ist. Also wenn man nach St. Peter kommt, das ist ein gewachsenes, großes Kloster. Es gibt noch größere Klöster, aber auch doch sehr, das ist bei uns natürlich noch gar nicht. Also wir sind so ein kleiner Klosterhaufen mit 5, 6 Häusern, wo man von außen gar nicht sieht, dass das ein Kloster ist, weil es eben früher gut so für Kinderheim war. Aber die Innenseite, ja, ist ähnlich, ist die Frage, wie kann man miteinander gut leben.
Ich kann mich da erinnern, als damals vor 35 Jahren sozusagen, das ist ja von einem Seminar eigentlich ausgegangen. Ja. Wie könnte ein Kloster ausschauen? Und da kann ich mich erinnern, dass der Pater Johannes gesagt hat, ja, das Kloster, das kann ich mir auch in einem Plattenbau vorstellen. Ja. Was war das Erste, was ihr in Gut Eich gemacht habt? Einen Kreuzgang. Und ich fand das eigentlich sehr schön und sympathisch, weil ich sage, es gibt ein paar so Fixpunkte oder Orte, die sind reserviert, ja, die gehören konstitutiv zu einem Kloster dazu. Oh. Ja. Der kann anders ausschauen, der muss nicht gemauert sein, sondern es kann eben auch aus Holz sein oder so. Aber es braucht dort Blumen, es braucht in irgendeiner Form einen Stein oder einen Brunnen oder irgend sowas, einen Mittelpunkt, wo man seine Gedanken auslassen kann oder eben plätschern lassen kann. Das finde ich so schön. Also, dass es so ganz archaische Elemente gibt, die bleiben dann doch immer wieder irgendwie mutatis mutandis gleich. Also, es kommt auf die Situation drauf an. Und ich sehe das eben auch so, ja. Und so ist auch die Bedeutung unseres Habits, ja, unseres Ordensgewands, ja. Das kann man natürlich irgendwie spiritualisieren, ja, der Gürtel, man muss immer bereit sein, aufzubrechen, gegürtet. Es geht natürlich auf das Alte Testament zurück oder das Kapulier, dieser Stoffstreifen, den wir drüber haben. Ja, das ist so dieses Joch, das nicht drückt, ja, aber das doch irgendwo, es ist eine Verpflichtung, wenn man das Wort Gottes auf sich nimmt, ja, und zu leben versucht, oder die Kapuze, die natürlich nicht nur ein Regenschutz ist, sondern eigentlich so dieses ausgerichtet sein auf das Wort Gottes, ja, wenn man in der Meditation, wir ziehen die Kapuze eigentlich nur auf, wenn wir in einer Meditation sind oder bei der Vigil, ja, also wo man sich so ganz alles andere irgendwie nicht wegdrückt, aber das halt jetzt momentan nicht im Mittelpunkt ist. Also sich wirklich zu konzentrieren, das sind schon wunderschöne Sachen. Und so hat sich das moderne Kapuzenshirt mit einem monastischen Habit gekreuzt und ist eigentlich, also erfunden haben das ja die französischen Mönche von La Pierre qui Vire, also die haben das in den 60er Jahren schon gemacht und fand ich eigentlich, ich habe mit vielen Kollegen also studiert an unserer Ordenshochschule in St. Anselmo, die hatten in diesem warmen, schwülen römischen Klima, die haben wir beneidet. Ja. Da ist die Luft von überall hingekommen.
Das heißt, auf den Gruppenfotos der Benediktiner sticht es ja schon ein bisschen raus. Ja, kann man so sagen.
Genau, das ist immer so die weißen Punkte. Und meistens, wenn man in Rom, wenn da der große Äbte-Kongress ist, wird dann immer die Frage, ob wir eben Kamaldolens oder Olivetaner sind. Also das ist dann schon so diesen beiden benediktinischen Richtungen dann zugewiesen. Aber es hat sich, glaube ich, auch schon mittlerweile rumgesprochen, dass die Österreicher auch so einen weißen Punkt haben.
Ja, und ich denke einfach, das Entscheidende ist, dass der sogenannte Benediktinerorden ja eigentlich kein Orden ist, sondern eine Konföderation von einzelnen Ordensgemeinschaften. Ja. Okay. Und das ist sehr interessant, weil dieses uniforme, militärisch, pyramidal organisierte, das ist so gar nichts für uns. Also wir leben die Diversität, wie du gesagt hast, oder diese Buntheit, und die bereichert uns und die stärkt uns letztlich auch. Ja. Also das Entscheidende ist der Blick, der andere Blick. Ja. Mhm. Wenn ich nur mich selber kenne und wenn ich der fälschlichen Auffassung bin, sind eh alle Menschen gleich, dann kommt es zu solchen Einseitigkeiten und dann kann man sich eben auch sehr schnell vergaloppieren. Das hat die Kirche ja auch alles erlebt. Ja. So stolz man auch auf so ganz militärische Ordensgemeinschaften war. Ja. Und das Wichtigste war, dass der Habit eben eine Uniform ist. Ja. Der Erzabt Franz, mein Vorgänger, der hat immer gesagt, ja, der Habit ist kein Sakrament. Ja. Er ist nur ein Zeichen, ja, ein wichtiges Zeichen, ja, aber man kann mit diesem Zeichen auch sehr viel Inhalt transportieren. Ja. Aber man kann auch, und das sagt schon der heilige Benedikt, mit dem Habit und mit der Tonsur die Welt belügen. Ja. Also das geht auch. Ja.
Im Kloster Gut Eich leben 6 Mönche, in der Erzabtei St. Peter 24 Mönche. Bei beiden Klöstern habe ich auch junge Gesichter gesehen auf der Website und hier in der Erzabtei war erst vor kurzem eine Priesterweihe. Die Gründe, in einen Orden einzutreten, ändern sich im Laufe der Zeit. Was sind die Gründe heutzutage? Was sind die Beweggründe? Ist das Ordensleben nach wie vor eine attraktive Lebensform?
Ich glaube, dass das Ordensleben auf jeden Fall eine attraktive Lebensform ist. Es ist vermutlich kein Mehrheitsprogramm, aber diejenigen, die das entdeckt haben, die finden das cool und super. Und warum? Weil sie dort die Chance haben, Christsein zu erleben. Ja? Das klingt jetzt ganz banal, aber es ist ganz wichtig, dass man eigentlich das, was wir ja nur aus den Texten kennen, ja, oder aus der Liturgie kennen, dass das gelebt wird, ja, dass das eine Lebensgemeinschaft ist. Ja. Wir sind ja nicht irgendwie einfach nur ein Team oder ein Betrieb, sondern eine Lebensgemeinschaft, die sich gegenseitig trägt, sich gegenseitig vielleicht auch manchmal pusht und fördert, aber gerade durch das Misslingen sehr viel lernt, ja, für die Zukunft. Also wir lernen ja aus den Fehlern viel mehr. Ja. Dann komme ich wieder zurück. Der Misthaufen ist das Wertvollste. Ja. Das ist eine große, tiefe Erkenntnis.
Ja. Ich habe gerade überlegt, bei uns die Letzten, die eingetreten sind, oder jetzt will einer im Herbst wieder eintreten, warum die eintreten. Also ist jetzt am Montag die ewige Professor, also die Mönchsweihe von einem Mitbruder, der ist im Gesundheitsmanagement, hat da gearbeitet, war im Krankenhaus bei der Caritas und der ist, glaube ich, zu uns gekommen, weil er eine Lebensform sucht, in der er einerseits mit seinen Fähigkeiten sich einbringen kann. Also wir haben ein Ambulatorium für Physiotherapie und Psychotherapie, eine kleine Krankenanstalt, die er eben mitleitet. Aber vor allem, dass er Beziehung leben kann. Er ist eher ein Introvertierter von seinem Wesen her. Und da ist das Kloster aber auch ein guter Rahmen, dass ich auch als stiller, als eher in sich gekehrter diese Sehnsucht von Gemeinsamkeit auch pflegen kann. Und wie es bei mir war, das ist jetzt auch schon lange her, 37 Jahre, und das war nicht von Anfang an alles so ganz klar. Also da hat es verschiedene Phasen gegeben auch. Also war schon immer wieder der Beweggrund, weil ich gemerkt habe, ich bin von meinem Wesen einer, der in Gemeinschaft gerne ist, auch allein, aber nicht so für Partnerschaftlichkeit. Also ich bin zwar sehr kommunikativ und sehr mit vielen Menschen in Beziehung, aber ich habe gemerkt, Partnerschaftlichkeit ist, als Paar zu leben, das ist nicht so meins. Ich vergleiche das immer so mit Kreis, Reigentänze und Standardtänze. Und das kann auch wechseln. Mein Bruder war auch 19 Jahre im Kloster und der ist nach 19 Jahren wieder ausgetreten. Und der ist von seinem Wesen wirklich einer, der Partnerschaft lebt und sucht auch. Und einen schönen Walzer zu tanzen, einen Tango zu tanzen, das ist schon was Schönes, aber ich merke, ich bin mehr zu Hause in dem, dass ich wechsle, ja, dass ich mit verschiedenen im Kreis stehe und einmal mit dem die Hand reiche und einmal mit der. Das ist so meins. Und dieses, ich glaube schon, dass es da so Grundformen gibt. Grundformen. Ich sehe eher die Schwierigkeit heute, dass junge Menschen da reinkommen, weil Kirche teilweise so ganz weg ist von Alltagswirklichkeit. Und da Zugangsmöglichkeiten zu schaffen, dass junge Männer, junge Frauen, und dass das eben keine Blase ist, wie in vielen Bereichen. Das wird, ist ja auch eine Gefahr in katholischer Kirche, dass da immer mehr Blase wird. Zugangsmöglichkeiten zu schaffen, zum Beispiel über Kloster auf Zeitangebote, wo man sagt, man kann einmal eine Zeit lang mitleben, ohne dass ich mich schon binde, um zu schauen, ist das eine Form für mich und aber dass das aktuell nach wie vor ist, ja, glaube ich schon.
Lieber Erzab Corbinian, lieber Bruder Thomas, danke für das spannende Gespräch, für die Einblicke. Alles Gute euch beiden.
Gerne. Danke.